Juni 1892. Edward ist tot, sagte Hugh und sah von der Times auf. Maisie saß neben ihm im Zugabteil. Sie waren auf dem Weg nach Winfield zur Schulabschlussfeier. Er war ein verkommenes Schwein, bemerkte Maisie. Aber seiner Mutter wird er fehlen. Augusta und Edward hatten in den vergangenen 18 Monaten in Südfrankreich gelebt. Trotz ihrer Vergehen überwies ihnen das Konsortium die gleiche monatliche Zuwendung wie allen anderen Mitgliedern der Familie Pilaster. Beide waren sie Invalide. Edward hatte Syphilis, während Augusta an einem Bandscheibenvorfall litt, der sie den größten Teil des Tages an den Rollstuhl fesselte. Schnaufend kam der Zug im Bahnhof zum Stehen. Maisie und Hugh stiegen aus. Tobys erstes und Berties letztes Jahr in Winfield gingen zu Ende. Es war ein warmer Frühsommertag und die Sonne strahlte vom Himmel. Maisie öffnete ihren Sonnenschirm und legte den Weg zum Internat mit Hugh zu Fuß zurück. In der Aula begegnete ihnen zu ihrer Überraschung Ben Greenborn. Er wirkte sichtlich gealtert und ziemlich gebrechlich. Maisie begrüßte ihn mit der ihr eigenen Unbekümmertheit. »Hallo, was treibt denn ihr hier?« »Mein Enkel ist Schülersprecher. Ich bin hier, weil ich seine Rede hören möchte.« Hugh war verblüfft. Bertie war nicht Greenborns Enkel, eine Tatsache, die dem alten Herrn bestens bekannt war. Wurde er auf seine alten Tage doch noch etwas umgänglicher? »Setzt euch zu mir«, befahl Greenborn. Hugh sah Maisie fragend an, doch sie zuckte nur mit den Schultern und nahm Platz. Hugh tat es ihr nach. »Wie ich höre, habt ihr geheiratet?« »Letzten Monat. Meine erste Frau hat die Scheidung nicht angefochten.« Nora lebte mit einem Vertreter für Whisky zusammen. Der von Hugh beauftragte Privatdetektiv hatte nicht einmal eine Woche gebraucht, um den erforderlichen Nachweis des Ehebruchs vorlegen zu können. »Ich halte nichts von Scheidungen, aber ich bin zu alt, um noch irgendwem Vorschriften zu machen. Das Jahrhundert ist fast vorüber. Die Zukunft gehört euch. Ich wünsche euch alles Gute. Werdet ihr den Jungen auf die Universität schicken?« »Das können wir uns nicht leisten«, meinte Maisie. »Dann lasst mich zahlen, ich tue es gerne.« Maisie war überrascht. »Das ist sehr lieb von dir. Ich hätte euch schon vor Jahren helfen sollen. Hugh hat Bertie inzwischen offiziell adoptiert.« Der alte Mann richtete seinen Blick auf Hugh. »Ich nehme an, Sie sind der leibliche Vater?« Hugh nickte. »Darauf hätte ich schon viel früher kommen können. Aber das spielt keine Rolle für mich. Der Junge hält mich für seinen Großvater und daraus erwächst mir eine gewisse Verantwortung.« Er hüstelte verlegen und wechselte das Thema. »Wie ich höre, wird das Konsortium eine Dividende ausschütten.« »Das stimmt«, bestätigte Hugh. »Alle Mitglieder erhalten etwa 5% ihrer Investition. Die neue Regierung von Cordoba hat der Santa Maria Hafengesellschaft das Vermögen des Miranda Clans überschrieben. Dadurch haben die Anleihen wieder an Wert gewonnen.« »Was ist denn mit dem jungen Miranda geschehen? Er war ein Lump.« »Mickey. Man fand seine Leiche in einem Überseekoffer, der an einen Strand gespült worden war. Man weiß bis heute nicht, wie er dahin gekommen ist.« Ein Schüler verteilte tintenfleckige Abschriften des Schullieds an die versammelten Eltern und Verwandten. »Und Sie?« fragte Greenborn Hugh. »Was werden Sie tun, wenn das Konsortium aufgelöst wird?«
»Ich wollte Sie deswegen ohnehin um Rat bitten. Ich möchte nämlich eine neue Bank gründen und an die Börse gehen, eine Aktiengesellschaft gründen. Pilastus Limited. Was halten Sie davon?«
»Eine kühne Idee. Aber Sie hatten ja schon immer originelle Vorschläge. Merkwürdigerweise hat der Zusammenbruch der Bank Ihrem Ruf nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Sie stehen besser da als vorher. Wer ist schließlich verlässlicher als ein Bankier, dem es sogar noch nach einem Bankrott gelingt, seine Gläubiger zu bezahlen?
Dann meinen Sie also, dass es gelingen könnte?«
»Ich bin sogar davon überzeugt. Vielleicht investiere ich selbst in Ihr Projekt.«
Alle Anwesenden erhoben sich, als der Direktor, dem das Lehrpersonal folgte, in der Aula erschien. Dann trat Bertie, der Schülersprecher, ans Rednerpult und verkündete mit klarer Stimme: »Lasst uns das Schullied singen!« Hugh suchte Maisies Blick. Sie lächelte stolz. Auf dem Klavier ertönte die vertraute Melodie. Dann begannen alle zu singen. Eine Stunde später ließ Yu seine Familie allein, die in Bertys Zimmer beim Tee zusammensaß. Er überquerte den Sportplatz und verschwand im Bischofswäldchen. Es war heiß, genau wie damals, an jenem Tag vor 26 Jahren. Yu erinnerte sich an den Trampelpfad zum Badesee und fand den Weg ohne Schwierigkeiten. An der Kante des Steinbruchs ließ er sich nieder und warf einen Stein hinunter, der die spiegelglatte Wasseroberfläche durchbrach und vollendet ringförmige Wellen aussandte. Abgesehen von Albert Camel in der fernen Kapkolonie war Yu der einzige Überlebende. Alle anderen waren tot. Peter Middleton war an jenem Tag von Mickey ertränkt, Tonio am Heiligabend vor 2 Jahren von Mickey erschossen worden. Mickey selbst war in einem Überseekoffer ertrunken und Edward war vor kurzem der Syphilis erlegen. Fast schien es, als wäre an jenem Tag im Jahre 1866 ein böser Geist dem tiefen Wasser entstiegen und hätte all jene dunklen Leidenschaften entfacht, die später das Leben der Beteiligten vergiften sollte: Hass und Gier, Selbstsucht und Grausamkeit. Als hätte der Geist Betrug und Bankrott, Krankheit und Mord über sie gebracht. Doch jetzt war es ausgestanden. Die Schuld war beglichen. Sollte es tatsächlich einen bösen Geist gegeben haben, so war er nun auf den Grund des Teiches zurückgekehrt. Und Yu hatte überlebt. Er erhob sich. Es wurde Zeit, dass er zu seiner Familie zurückkehrte. Er machte ein paar Schritte, dann sah er sich ein letztes Mal um. Die von dem Stein hervorgerufenen Kreise im Wasser hatten sich verflüchtigt. Und die Wasseroberfläche lag wieder ruhig und unberührt da.
Sie hörten die Lübbe-Audioproduktion »Die Pfeiler der Macht« nach dem Roman von Ken Follett, gesprochen von Frank Laubrecht.